wir sagen würden, völlig unmöglich. Aber für Gott sind das, was wir für unmöglich halten, noch lange keine Grenzen gesetzt. Und ich merke für mich selbst, wie mich das immer wieder herausfordert. Also ich fand diesen Dialog, erfundenen Dialog zwischen Gott und Gideon auch nochmal sehr spannend an der Stelle. Wie hätte ich reagiert? Ja, wenn ich mich selber in diese Situation versetze und denke, okay, wenn ich da gestanden hätte, da drüben ist der Feind, wir sind ganz gut aufgestellt mit unserem Heer, mit unserer Armee und doch mit einiger Zuversicht vielleicht, okay, das könnte was werden. Und dann kommt Gott und sagt, machen wir aber anders. Und dann reduziert er die Armee da auf ein Drittel und man denkt sich schon so, okay, das könnte jetzt langsam eng werden. Und dann reduziert Gott das nochmal so radikal, dass man denkt, das funktioniert nicht. Menschlich gesehen völlig unmöglich, dass Gideon mit seinen 300 Leuten gegen die Midianiter gewinnt. Man muss vielleicht auch nochmal als Ergänzung zu der Geschichte hier, man muss bedenken, dass die Midianiter zu der Zeit die Israeliten schon über Jahre unterdrückt haben. Das war die Besatzungsmacht, das war nicht irgendjemand, der da mal eben vorbeikam und wo man einmal Buh macht und der läuft wieder weg. Ja. Und so gibt es Situationen im ganz normalen Alltagsleben, wo wir herausgefordert sind, zu glauben und zu vertrauen. Und zwar in Gottes Möglichkeiten, selbst an den Stellen, wo wir sagen würden, völlig unmöglich. Und Gott startet im Neuen Testament gleich von Anfang an mit einer solchen Begebenheit. Und um die geht es heute, Gottes Unmöglichkeiten. Der Untertitel für heute ist Schwanger ohne Sex. Oder fromm formuliert oder ein bisschen altmodischer formuliert, die Jungfrauengeburt. Ich lese dazu ein paar Bibeltexte. Der erste davon stammt nicht aus dem Neuen Testament, sondern aus dem Alten Testament und steht in Jesaja 7, Vers 14. Da steht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Den wird sie Emmanuel, das heißt Gott mit uns, nennen. Jesaja hat seinen Wirkungszeitraum von 740 bis 701 vor Christus gehabt. Also rund 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Bevor dann nachher die Historie, die Geschichte, die wir dann im Neuen Testament lesen, stattfindet. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Dann lese ich einmal aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 26 bis 36. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die noch unberührte junge Frau hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef, einem Nachfahren des Königs David, verlobt. Der Engel kam zu ihr herein und sagte, sei gegrüßt, du mit hoher Gnade Beschenkte. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen? Fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen. Und jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Für Gott ist nichts unmöglich. Ich glaube, es gibt bis heute viele Menschen, die diese Geschichte als Mythos abtun und sagen, das gibt es nicht, das kann so nicht gewesen sein. Es gibt keine Beweislage dafür. Es lässt sich so nicht rekonstruieren, dass man sagen könnte, okay, wir gehen hin und machen einen DNA-Test an Jesu Leichnam. Ach nee, Jesu Leichnam ist ja nicht mehr da. Um rauszufinden, wer war denn jetzt wirklich der Vater, geht nicht. Es ist eine Frage von, ich glaube das und halte es für wahr, oder ich tue das nicht. Ich lese auch noch den zweiten Bericht aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, der schon als ihr Ehemann galt, war ein gewissenhafter und gottesfürchtiger Mann. Er nahm sich deshalb vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sie nicht bloßzustellen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Siehe, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Denn das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, befolgte er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und holte seine Frau zu sich. Er schlief aber nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren war, den er Jesus nannte. Analytisch oder wissenschaftlich, ich kann Josef gut verstehen, der ist erstmal mit ganz normalem, gesunden Menschenverstand daran gegangen an die Situation. Er stellt fest, die Frau, mit der er verlobt ist, ist schwanger. Der logische Rückschluss ist, sie war mir untreu. Ganz klar. Und er ist noch ein ganz netter Kerl, sage ich jetzt mal so. Er stellt sie nicht an den Pranger, was er ja hätte machen können. Das hätte Maria wahrscheinlich das Leben gekostet. Sondern er sagt einfach, wir versuchen das irgendwie stillschweigend und leise, so dass das keiner mitbekommt, einfach diese Verlobungsverbindung aufzulösen. Was für eine Herausforderung. In diesen beiden Texten stehen ja beide Partner, Maria und Josef, jeweils einzeln im Fokus. Was für eine Herausforderung für beide Personen, Gott zu vertrauen in dieser Sache und an dieser Stelle. Für Maria, ich weiß ja nicht, wie weit sie schon war, also in dem Augenblick, wo der Engel kam, hieß es ja, der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst schwanger werden. Also sie wusste noch von nichts, war noch nichts zu spüren, noch nichts zu sehen, noch keinen Ultraschall möglich, mit dem man sagen könnte, okay, da ist tatsächlich auch was. Gott kommt einfach in ihr Leben und sagt, hey, das ist das, was ich mit dir vorhab. Und eigentlich wäre die normale menschliche Reaktion, das ist verrückt, das ist unmöglich, das kann gar nicht passieren und vielleicht will ich das auch gar nicht. Vielleicht auch wieder so ein Stück das, was du eben schon von Gideon erzählt hast, so dieses, wir wollen mit Gott irgendwie siegreich unterwegs sein. Wir wollen, dass er unser Leben positiv verändert, wir wollen, dass er an unserer Seite steht und dass er das, was wir tun, segnet, sich dazu stellt, auf sichtbar vielleicht auch wird für andere. Und dann kommen Dinge, die Gott tut, wo man sich fragt, so habe ich mir das eigentlich nicht gedacht. Und ich denke auch Maria und Josef, ist es genau so gegangen. Erstmal einzeln, jedem für sich. Was mag in Maria vorgegangen sein, so der Gedanke, als sie hat dann ja gesagt, okay, mir geschehe nach deinem Willen, Gott. So, dann ist der Engel wieder weg und dann sitzt sie da und sagt sich, okay, wie bringe ich das jetzt Josef bei? Oder auch sonst jemand. Gut, den anderen brauchte sie es nicht erzählen, weil es dann am Ende danach aussah, als wäre Josef der Vater für alle anderen. Aber Josef wusste ja, das kann nicht mein Kind sein. Und für Josef ganz genauso von der anderen Seite her, dieses Vertrauen aufzubringen, dass es wirklich so Gottes Weg und Plan war und dass Maria nicht fremd gegangen ist. Und daran festzuhalten, daran, dass Gott ihm etwas, was es noch nie gegeben hat, tun würde. An die meisten Dinge versuchen wir mit unserem Wissen und unserer Einschätzung auf menschlicher Ebene ranzugehen. Gucken uns die Dinge an und können einschätzen, ist etwas machbar oder ist es nicht machbar? Ist das möglich oder ist es nicht möglich? Die Herausforderung ist natürlich, dass Gott sich nicht so ohne weiteres analytisch-wissenschaftlich messen lässt. Trotzdem, ich nehme an, dass es euch auch so geht, mir geht es jedenfalls oft so, wenn ich in eine Situation komme, mit irgendwas herausgefordert bin und wir irgendwas machen wollen oder machen sollen, sei es, dass wir das Empfinden haben, Gott hat uns das aufgetragen und gesagt, oder vielleicht auch als christliche Gemeinschaft, als Gemeinde überlegen wir uns, wäre gut, wenn wir etwas auf den Weg bringen. Ich analysiere immer erstmal. Was brauchen wir dafür? Was kostet uns das? Wer kann das machen? Wie können wir das machen? Wie sind die Schritte dafür, um dann ans Ziel zu kommen? Und das packe ich alles zusammen, betrachte das Gesamtbild und dann überlege ich mir, kriegen wir das hin oder nicht? So. Manchmal brauche ich nur aufs Konto gucken, da weiß ich schon, das geht nicht. Oder ich gucke an die Personaldecke. Wer soll das machen? Geht nicht. Oder ich gucke, ja, also ihr versteht sicherlich, wie ich da unterwegs bin. Ich bin allerdings auch ein sehr, sehr analytischer und sehr kopflastiger Mensch. Vielleicht macht ihr das ein bisschen mehr mit Bauchgefühl und Intuition. Aber ich glaube, auch Bauchgefühl und Intuition an dieser Stelle sortiert irgendwie mindestens aufgrund von vorheriger Erfahrung, geht das oder geht das nicht? Was habe ich bisher erlebt? Wie fühlt sich das für mich an? Kann da was draus werden oder nicht? Ist vielleicht, funktioniert ein bisschen andersrum, aber im Endeffekt analysieren wir mit dem Bauchgefühl genauso wie mit dem Kopf in unseren Möglichkeiten, in unserem vertrauten Rahmen. Ich möchte mal ein bisschen an unseren Möglichkeiten, an unserem Verständnis und an unserem vertrauten Rahmen rütteln. Es ist noch nicht, wir gehen mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen daran. Es ist noch nicht so lange her, da war die Menschheit davon überzeugt, dass die Erde eine Scheibe ist. Das war Wissen. Das war der Wissensstand. Das ist ganz klar, die Erde ist eine Scheibe. Ja? Ganz klar war auch, die Sonne dreht sich um die Erde. Das wusste jeder. Und jemand, der was anderes behauptet hat, war verrückt. Völlig unmöglich, das kann gar nicht sein. Und so könnten wir an diverse Dinge rangehen, dass man heute von einem Kontinent zum anderen miteinander kommunizieren kann. Bis vor 50, nein, ein bisschen länger schon. Wie lange gibt es Telefone oder Telegrafen? Sagen wir einfach mal bis vor 100 Jahren. Undenkbar. Dass man Bilder durch die Luft transportieren kann, damit man sie an einem anderen Ort sehen kann. Völlig unmöglich. Sowas wird es nie geben. Das wird nicht passieren. Wir meinen immer mit dem, was wir wissen, dass wir den Maßstab gefunden haben, um alles einschätzen zu können. Aber wenn wir in die Geschichte hineingucken, merken wir lernen noch dazu. Über das hinaus, was wir vorher als Wissen für wahr gehalten haben, erweitert es sich, manches verändert sich sogar. Was weißt du über Gott? Was sind deine Erfahrungen mit Gott? Was sagt dir die Praxis deines Lebens mit Gott über ihn? Und was sagt dir die Theorie, die in dem Buch steht, über ihn? Wo sind Gottes Grenzen? eine, empfinde ich jedenfalls so, immer wieder neu große Herausforderung, daran zu gehen und ein Stück Vertrauen zu investieren und zu sagen, Gott kann und Gott hat gesagt, dass er das macht oder dass er Dinge tut, auf eine Art und Weise, die ich menschlich nicht einordnen und nicht begreifen kann. Und dass er solche Dinge immer noch tun will. Bleibt noch eine Frage übrig zu klären. Warum macht Gott das so? Fand ich auch interessant. Eigentlich hast du auch die Frage vorhin schon in der Einleitung beantwortet, Stefan. Fand ich sehr cool. Nee, braucht ihr nicht leid tun. Finde ich super. Freue ich mich total dran, weil das so gut zusammenpasst. Warum hat Gott das mit Gideon so gemacht? Der Grund war, damit Israel nicht sagen kann, das habe ich selbst geschafft. Warum nimmt Gott diesen Weg, dass eine Jungfrau schwanger wird durch den Heiligen Geist, um seinen Sohn in die Welt zu bringen? Ich meine, heute lernen wir ja auch aus Gottes Wort, wir sind alle Söhne und Töchter Gottes. Es ja, gibt diverse Bibelstellen, die man dazu heranziehen kann. Hätte Gott doch auch mit Jesus so machen können. Nun, ich denke, dafür gibt es mehrere Aspekte, ein paar davon möchte ich aufzählen. Also der eine ist ganz eindeutig, ein Mensch, der auf diese Art und Weise gezeugt wird, ist eben mehr als nur ein Mensch. Wie heißt es so schön? Jesus ist 100% Mensch und 100% Gott. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das ging nur auf diese Art und Weise. Ein übernatürlicher Prozess, den Gott hier auf den Weg gebracht hat und hineingelegt hat, um ganz deutlich und ganz klar zu machen, dieser Mensch hier ist nicht nur einfach irgendein Mensch, sondern er ist im wörtlichen Sinne Gottes Sohn. Mit anderen Worten, das, was Jesus dann getan hat, und Jesus ist ja mit einem ganz konkreten Ziel auf die Welt gekommen, nämlich das Reich Gottes zu bauen und die Menschen mit Gott zu versöhnen, das hat kein Mensch geschafft, sondern das hat Gottes Sohn, Gott durch seinen Sohn getan. Das war Gottes Werk, ähnlich wie mit Gideon und den Midianitern. Es war ganz klar, das hat nicht Israel geschafft. Das war Gottes Werk. Dann ist da drin der prophetische Aspekt, so habe ich ihn mal genannt. Wie gesagt, Jesaja hat schon über 700 Jahre vorher angekündigt, dass Gott so etwas tun würde. Irgendwann, einmal. Also nicht irgendwann einmal, sondern irgendwann und auch nur einmal. Ein ganz besonderes Ereignis. Und es zeigt einfach auch an der Stelle nochmal ganz klar und deutlich, selbst über das hinaus, was wir denken und verstehen können, Gott tut, was er sagt. Er ist verlässlich, treu und wahrhaftig in dem, was er sagt. Und auch das, finde ich, ist immer wieder eine der großen Herausforderungen des Lebens in der Nachfolge, des Lebens als Christ, zu vertrauen, dass Gott tut, was er sagt. Über alles, was ich analysieren und verstehen und bewerten kann und über alles das, was ich an Erfahrung aus meinem Leben mitbringe, hinaus, ist Gott derjenige, der tut, was er sagt. Und ich lerne immer noch, bin ja schon einige Jahre jetzt auch mit diesem Gott unterwegs, ich lerne immer noch, ihm darin zu vertrauen, dass das, was er gesagt hat, auch das ist, was er tut. Und ich bin immer mal wieder, mal mehr und mal weniger, echt herausgefordert, daran festzuhalten, und durchaus auch mal entgegen dem, was mein Verstand oder meine Intuition, bei mir ist wie gesagt mehr der Verstand, mir sagen. Aber das bleibt Gott ist treu und wahrhaftig. Und sogar über Jahrhunderte im Voraus plant Gott Dinge und kündigt sie an und tut sie dann auch. Zu guter Letzt ein dritter Aspekt. Gott kann mehr tun, als wir als Menschen alleine je schaffen würden. Was für ein Typ Mensch bist du? Suchst du gerne Hilfe? Oder bist du glücklicher erstmal, wenn du denkst, schaffe ich auch alleine? Also ich bin auch an der Stelle wieder so ein Typ, der gerne Sachen irgendwie alleine auch hinkriegt. Wenn ich nicht den Umweg nehmen muss, irgendjemanden noch dazu zu holen, ihm das zu erklären oder ihm das einfach nur zu übergeben und womöglich tun zu lassen. Ich weiß ja nicht, was bei rauskommt, wenn der andere das tut. Wenn ich das mache, dann weiß ich, was bei rauskommt oder glaube es zu wissen. Und wenn es nicht rauskommt, weiß ich wenigstens, wer schuld ist. Das Problem an der Geschichte ist, das ist ein großes Problem, ich kann nicht alles. Vielleicht geht dir das genauso. Ich befürchte, mindestens an der Stelle sitzen wir im gleichen Boot. Keiner von uns kann alles. Und selbst gemeinsam schaffen wir vielleicht mehr. Aber wir können nicht alles. Es gibt Dinge im Leben, die wir nicht bewegen können. Wir können gute und gesunde Entscheidungen treffen. Wir können uns Gedanken machen und vielleicht auch Projekte oder Ziele entwickeln oder verfolgen. Aber wir können keine Menschenherzen verändern. Wir können keine Wunder tun. Mit Medizin kann man vielleicht jemandem helfen, der krank ist. Aber ich für mich kann niemanden gesund machen. Und Gott zeigt uns einfach auch nochmal an dieser Stelle, wir können von uns aus unsere Schuld, die wir Gott gegenüber haben, nicht loswerden. Du kannst noch so viele gute Werke tun. Jeder Richter wird dir sagen, dass die guten Taten das, was du falsch gemacht hast, nicht aufwiegen. Für das, was du falsch gemacht hast, gibt es Strafe. Vielleicht wird sie ein bisschen gemildert, wenn du in der Folge zeigst, dass du dich gut benimmst. Frühzeitig entlassen wegen guter Führung. Aber die Strafe war erst mal da. Gott kann das. Wir glauben an einen Gott, der sagt, ich kann das. Er sagt, mir ist nichts unmöglich. Und dann sagt er auch uns noch zu, dem, der mir vertraut, ist auch nichts unmöglich. Nicht, weil wir plötzlich so toll sind, sondern weil wir mit dem unterwegs sind, dem nichts unmöglich ist. In dieser Geschichte von Jesu Geburt zeigt sich einfach nochmal, Gott sagt, ich mache das. Er macht es nicht alleine. Er sucht sich Menschen, mit denen er das macht. Und das ist auch bis heute so geblieben. Gott sucht sich Menschen, mit denen er die Dinge tut. Er macht es auf seine Art und Weise. Und es ist unsere Herausforderung, so wie die von Maria und Josef, zu vertrauen. Und zu sagen, ich glaube, dass dieser Gott einen guten Plan, einen guten Weg mit mir hat. Und auch darüber hinaus noch zu sagen, ich glaube auch, dass das, was er gesagt hat, dass er es tun kann. Und ich empfinde immer wieder, für mich jedenfalls, ist, dass er das tun kann und dass er es tun will, fast die größere Herausforderung, daran festzuhalten, damit durchzugehen. Genau, soweit einmal für heute. Da kommen noch ein paar Folgethemen, wie gesagt, dran. Ich glaube, dass das auch wirklich ein Prozess ist, immer wieder daran festzuhalten und diese Schritte zu gehen, Gott zu vertrauen, zu sagen, hey, da wo ich denke, das ist für mich unmöglich. Ich gehe davon aus, keiner von uns wird jemals mit Schwanger ohne Sex zu tun haben. Persönlich meine ich jetzt. denn das hat Gott einmal gemacht für die Geburt seines Sohnes. Aber die Herausforderung, dass Gott mit uns Dinge auf eine Art und Weise tut, die wir nicht verstehen können, die über das hinausgeht, was wir erklären und begreifen können. Diese Möglichkeit besteht weiterhin. Und an den Stellen dann einfach festzuhalten, zu vertrauen und zu sagen, ich glaube, du hast einen guten Plan und einen guten Weg mit mir und du wirst es tun und du kannst es tun. Dazu möchte ich Mut machen. Amen. Dass du an unsere Seite kommst. Dass du das für uns getan hast, was für uns unmöglich ist. Du bist nämlich gekommen als Gottes Sohn und als Mensch, als Gott und als Mensch, um uns zu versöhnen mit Gott dem Vater, unsere Schuld zu vergeben, das Urteil zu tragen an unserer Stelle. Und es ist ganz klar, es ging nur auf deine Art und Weise, nur mit deinem Eingreifen, über das hinaus, was wir jemals schaffen oder tun könnten. Und dafür danke ich dir, dafür ehre ich dich. Ich danke dir für Menschen wie Maria und Josef, die vertraut haben. Wir möchten gern von ihnen lernen, dir zu vertrauen, wenn du Dinge auf deine Art und Weise tust und auf den Weg bringst und uns einlädst, mitzugehen, mitzumachen. Wir wollen lernen, dir zu vertrauen und das Gute, was du für unser Leben hast, zu erleben. Trotz Denken und Verstand, trotz Intuition, sondern einfach, weil du gesagt hast, du willst und du willst uns dabei haben. Amen.